Sie hören den Kurier.
Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung des Gesundheitsministeriums. Auch wenn wir alle bereits ein wenig Corona-müde sind, dürfen wir eines nicht vergessen. Die Impfung bietet nach wie vor den besten Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf und vor den Folgen von Long-Covid. Nach Einschätzung von Expertinnen und Experten wird die gute Immunisierungslage jetzt im Herbst und Winter deutlich abnehmen. Daher lautet das Motto: Impfen schützt, Impfen hilft, Impfen ist das beste Mittel, um mit dem Coronavirus langfristig zu leben und die Pandemie einzudämmen. Solltet ihr bereits Impfungen erhalten haben, bitte vergesst nicht auf die Auffrischungsimpfung. Informationen und Beratung rund ums Impfen bei eurer Ärztin oder eurem Arzt, in eurer Apotheke und auf gemeinsamgeimpft.at. Für ein gesundes Miteinander lassen wir uns impfen. Und jetzt zurück zur aktuellen Episode.
Der Raketeneinschlag auf polnischem Boden gestern hat bei vielen für Unbehagen und Angst gesorgt. Hat Russland Polen angegriffen? War es eine ukrainische Rakete? Ist der Krieg nun auf EU- und auf NATO-Boden angekommen? Zu Beginn viele Fragen, wenig Antworten, aber dafür einige Anschuldigungen. Die Ermittlungen laufen zwar noch, aber erste Ergebnisse hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg nach einer Sondersitzung der NATO heute schon bekannt gegeben. Dazu gleich mehr. Meine Kollegin Caroline Ferstl aus dem Kurier Außenpolitik-Ressort hat angesichts des Raketeneinschlags heute mit Ukraine-Experte und Gardekommandant Oberst Markus Reisner gesprochen. Er beantwortet unter anderem Fragen wie, woher man wissen könne, von wem die Rakete abgefeuert wurde, ob sie von einem gemeinsamen Schutzschirm abgefangen werden hätte können und inwiefern diese Eskalation nun jetzt zu einer offenen Konfrontation zwischen NATO und Russland führen könne. Mein Name ist Caroline Bartosch und ich sage Hallo und herzlich willkommen zum Daily Podcast des Kurier. Am gestrigen Dienstag sind bei einer Explosion in dem polnischen Dorf Przeworow nahe der ukrainischen Grenze zwei Menschen ums Leben gekommen. Lange war nicht klar, ob es sich bei der Rakete, die in dem Dorf eingeschlagen ist, um eine russische oder um eine ukrainische Rakete handelt. Spekulationen hat es viele gegeben. Kurz nach Mitternacht hat das polnische Außenministerium noch ein Statement veröffentlicht, in dem von einer in Russland hergestellten Rakete die Rede war. Besonders brisant an dieser Thematik, wäre es tatsächlich eine russische Rakete, die hier auf polnischem Boden explodiert ist, dann ist der Krieg auf EU- und NATO-Gebiet angekommen. Und vor allem Letzteres ist brisant, da die NATO-Mitgliedstaaten sich dazu verpflichtet haben, einander im Fall eines Angriffs zu verteidigen. Der berühmte Artikel 5 des NATO-Vertrags besagt, dass ein Angriff auf ein Mitglied als Angriff auf alle Mitglieder gilt. Doch in dem Papier wird ganz klar zwischen einem bewussten Angriff und einem unbewussten unterschieden. Reaktionen hat es nach dem Anschlag viele gegeben, etwa auch aus Washington oder Moskau. Das US-Verteidigungsministerium hat erklärt, man arbeite eng mit der polnischen Regierung zusammen, könne die Berichte aber nicht bestätigen. Pentagon-Sprecher Patrick Ryder hat erklärt, Zitat, ich möchte nicht auf Spekulationen eingehen, wenn es um unsere Sicherheitsversprechen und den Artikel 5 des NATO-Abkommens geht. Auch der Kreml hat natürlich nach dem Raketeneinschlag reagiert. Das Außenministerium ließ wissen, Zitat, die Aussagen der polnischen Medien und Beamten über den Abschuss russischer Raketen im Gebiet Przeworow sind eine bewusste Provokation. Die russischen Streitkräfte haben keine Ziele in der Nähe der ukrainisch-polnischen Grenze getroffen. Heute Vormittag hat dann die NATO in Brüssel eine Dringlichkeitssitzung wegen des Raketeneinschlags abgehalten. Geleitet wurde sie von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Und anschließend an die Sitzung hat Stoltenberg auch eine Pressekonferenz gegeben.
An investigation into this incident is ongoing. And we need to await its outcome.
Eine Untersuchung läuft und man müsse das Ergebnis abwarten. Aber es gibt keine Anzeichen dafür, dass es sich dabei um einen gezielten Angriff gehandelt hat und auch nicht dafür, dass Russland einen Angriff auf NATO-Gebiet plane, sagt Stoltenberg. Nach vorläufigen Analysen sei der Vorfall wahrscheinlich durch eine ukrainische Flugabwehrrakete verursacht worden. Das heißt, im Moment wird davon ausgegangen, dass eine ukrainische Luftabwehrrakete versehentlich in Polen eingeschlagen sei.
But let me be clear. This is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war against Ukraine.
Dies sei aber nicht die Schuld der Ukraine, sagte Stoltenberg weiter, sondern Russlands, weil es den illegalen Krieg gegen die Ukraine weiter fortführt. Die Ukraine sieht die Verantwortung ebenfalls bei Russland. Der Berater des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky hat in einer schriftlichen Stellungnahme erklärt, es könne nur an einer Logik festgehalten werden und die laute, dass der Krieg von Russland begonnen worden sei und von Russland geführt werde. Aber ganz abgesehen davon, wie kann man eigentlich sagen, von wem die Rakete ist? Hätte sie von einem gemeinsamen Schutzschirm abgefangen werden können? Und inwiefern könnte diese Eskalation jetzt zu einer offenen Konfrontation zwischen NATO und Russland führen? Unter anderem über diese Fragen und auch über die großflächigen Bombardements auf die Infrastruktur der Ukraine am gestrigen Dienstag hat meine Kollegin Caroline Ferstl aus dem Außenpolitikressort heute mit Ukraine-Experte und Gardekommandant Oberst Markus Reisner gesprochen. Aber am besten, ihr hört selbst. Herr Reisner, gestern Nacht ist eine Rakete im Grenzgebiet des NATO-Landes Polen zur Ukraine eingeschlagen. Zwei Menschen sind dabei getötet worden. Der Vorfall schürt jetzt auch Sorgen vor einer stärkeren Konfrontation der NATO gegenüber Russland. Und soeben ist bekannt geworden, es handle sich bei der Rakete sehr wahrscheinlich um eine Abfangrakete aus der ukrainischen Luftabwehr vom Typ S-300, also einer sowjetischen Produktion. Die nutzen sowohl die Ukraine als auch Russland. Das führt mich zu meiner ersten Frage. Wie kann man sagen, von wem diese Rakete abgeschossen worden ist?
Ja, also zuerst herzlichen Dank für die Einladung zum Gespräch. Kurz zur Einleitung. Der Fall hat da auf jeden Fall einmal gezeigt, wie mittlerweile die Situation prekär ist, wenn man jetzt den Konflikt betrachtet, weil also zunehmend die Nerven blank liegen und kleine Ereignisse schon eine große Auswirkung haben können, wenn Sie daran denken, dass es überlegt worden ist, Artikel 4 oder Artikel 5 des NATO-Vertrages zu aktivieren. In diesem konkreten Fall war es so, dass eigentlich bereits sehr kurz nach diesem Bekanntwerden des Vorfalles auch die ersten Bilder vom Einschlagsort vorgelegen sind, geteilt von einem polnischen Blogger, die sich dann quasi viral verbreitet haben. Und bei näherer Betrachtung der Bilder hat man schon erkennen können, dass es sich hier speziell um eine S-300 handelt, die vermutlich, zu diesem Zeitpunkt war das die Vermutung, von der Luftabwehr stammen muss. Warum? Beide Seiten verwenden diese S-300-Systeme. Diese S-300-Systeme sind quasi von der Bauart her noch aus der Zeit der Sowjetunion. Ukraine und Russland haben dieselben Waffensysteme hier quasi benutzt. Ukraine hat ja auch eine eigene Produktion, was verschiedene Systeme betroffen hat. Und wir haben also den Umstand, dass quasi die S-300 auch von beiden benutzt wird. Wenn wir uns jetzt ansehen, die Trümmer, so wie sie vorgelegen sind, so kann man erkennen, dass die also sehr eindeutig zuordnenbar sind. Die S-300 hat eine begrenzte Reichweite. Wir wissen, dass die russischen Streitkräfte sie auch zweckentfremdet in einer Boden-Bodenrolle einsetzen, also nicht in dieser Boden-Luftrolle wie eigentlich vorgesehen. Aber sie hat nur eine begrenzte Reichweite und das bedeutet, dass quasi ein Einsatz vom russischen Territorium in diese Richtung, also in diese Distanz, nicht möglich ist. Es könnte theoretisch sein, dass aus Belarus dieser Einsatz erfolgt sein könnte, aber auch das ist unwahrscheinlich und entspricht nicht den bis jetzt angewendeten Taktiken der russischen Seite. Das heißt, es war also relativ schnell klar, es wird vermutlich eine Rakete der ukrainischen Fliegerabwehr sein. Es ist auch interessant, wenn Sie betrachten, und das geht leider ja momentan völlig unter, nämlich diese verheerenden Angriffe der Russen, die wir gestern gesehen haben, die in der Qualität bis jetzt, auch in der Quantität bis jetzt unübertroffen waren. Also wir haben also hier wirklich eine massive Angriffswelle gegen die kritische Infrastruktur gesehen. Hier war es so, dass die sich über das ganze Land verteilt haben, also vom Osten über das Zentrum bis in den Westen. Und hier sind auch Ziele attackiert worden, direkt an der Grenze zu Polen. Die also offensichtlich geschützt werden durch die ukrainische Fliegerabwehr. Und eine dieser Raketen, möglicherweise zwei, wurden quasi fehlgeleitet und sind dann in der Nähe eines unbedeutenden Dorfs, 8 Kilometer westlich der polnisch-ukrainischen Grenze gelandet. Und was wir gesehen haben in den ersten Stunden, war natürlich, dass das sofort eine Schockbewegung ausgelöst hat, weil die Frage war, ob es möglicherweise hier gezielte Angriffe gegeben hat von russischer Seite.
Ja, jetzt bleiben wir noch kurz bei diesem Vorfall. Bevor wir weitergehen zur großen Frage, NATO-Russland, eskaliert da jetzt der Konflikt? War das eigentlich überraschend, dass es so lange gedauert hat, bis sowas passiert? Also wir haben seit Monaten Krieg in der nahen Nachbarschaft und bis dato hat sich der aber militärisch auch immer nur innerhalb der Landesgrenzen der Ukraine und Russland, also der Ukraine zum großen Teil abgespielt. War das jetzt sehr überraschend oder hat man damit gerechnet, dass sowas mal passiert?
Nun, da muss ich Sie leider korrigieren, denn es ist nicht der erste Fall, wo also so etwas vorkommt. sondern wenn Sie sich erinnern können, im März des Jahres gab es bereits einen ähnlich gelagerten Vorfall. Da war die Situation die, dass eine alte Drohne sowjetischer Bauart, und zwar eine Tupolev 141, die von der Ukraine aus gestartet worden ist, bewaffnet, um ein Ziel in den russisch besetzten Gebieten anzugreifen, dass es hier zu einem Fehlverhalten der Drohne gekommen ist, also aufgrund vermutlich eines technischen Fehlers. Die Drohne hat um 180 Grad ihren Kurs geändert und ist dann durch zwei NATO-Staaten geflogen, nämlich Rumänien und Ungarn, und dann schlussendlich in Zagreb im Staatspark der Stadt quasi zu zerschellen. Mhm. Das hat natürlich auch bereits damals für ziemliche Aufregung gesorgt, weil auch kurz hier im Raum stand, dass es sich um eine russische Drohne gehandelt hat. In weiter Folge konnte man dann aufgrund der Bauteile erkennen, das war also eine dieser Drohnen, wie sie von der Ukraine verwendet worden ist. Das heißt, wir hatten also hier schon einen beispielhaften Fall. Mhm. Und das Problem ist natürlich bei so einer Intensität in der Kriegsführung, wo also über alle Domäne, ob das jetzt Land, See, Luft, quasi, aber auch andere Domäne wie der Weltraum, eine Rolle spielen, lässt es sich natürlich kaum vermeiden, dass es auch zu diesen Ereignissen kommt. Diese Ereignisse sind aber deswegen so gefährlich, weil wenn sie nicht wirklich sofort versucht werden zu analysieren und eingehegt zu werden, sie zu einer Eskalation führen können. Und das haben wir auch gesehen in diesen ersten Stunden gestern, wo natürlich sofort Betroffenheit da war und der große Schockmoment vorhanden war, ob es sich bereits über einen gezielten Angriff handelt. Es war relativ rasch klar, das kann also nur ein Fehlschuss sein, und es hat dann auch quasi aufgrund der Ergebnisse im Prinzip dann auch sehr schnell sich dargestellt, dass es ein ukrainisches System war. Und hier verwende ich einfach auch die Referenz durch den US-amerikanischen Präsidenten, der schon früh gesagt hat, also muss jetzt aufpassen, dass man keine voreiligen Schlüsse zieht. Und er hat dann ja auch bekannt gegeben, dass es auf Basis ihrer ihnen vorliegenden Informationen, dass es ein ukrainisches S-300-System war.
Mhm. Polen ist jetzt Teil der NATO. Hat die NATO oder Polen keinen Abwehrschirm, dass so eine Rakete hätte abfangen können?
Also ein Abwehrschirm besteht aus mehreren Ebenen. Wir haben also einerseits die Vorwärtsaufklärung, so wie zum Beispiel auch, ich gebe das als Beispiel, das österreichische System Goldhaube, die Fähigkeit, quasi tief auch in die Nachbarländer mit dem eigenen Radar zu blicken. Damit kann man erkennen, alle Aktivitäten, die sich dort abspielen, das sind also nicht nur Objekte wie Flugzeuge, sondern natürlich auch Raketen, die gestartet werden. So war es auch der Fall zum Beispiel bei dieser einen ukrainischen Drohne, die quasi dann falsch abgebogen ist. Mhm. Wenn also jetzt dazu kommt, dass quasi in diesen vielen Flugbewegungen eine abnormale Flugbewegung erkennbar ist, also quasi möglicherweise ein Kurs in Richtung des eigenen Territoriums, dann werden verschiedene Mechanismen wirksam, wie die also dazu führen, dass man unter Umständen auch in der Lage ist oder sein muss, dann diese Systeme zu bekämpfen oder abzuwehren. Also wir können davon ausgehen, dass also auch hier die NATO in der Lage war, dieses System mitzutracken und vermutlich auch bewertet worden ist, dass es also nicht notwendig ist, einen Abschuss durchzuführen, beziehungsweise auch die Ereignisse einfach sich so schnell dargestellt haben. Sie dürfen nicht vergessen, das ist ja nur eine geringe Distanz zur polnisch-ukrainischen Grenze, dass man also nicht mehr in dieser kurzen Zeit aktiv werden hat können. Dazu hätte man müssen Fliegerabwehrsysteme unmittelbar an der Grenze stationieren, die dann so schnell reagieren hätten können.
Mhm. Und die sind
genau.
Das ist aber nicht der Fall, Entschuldigung.
Genau, die NATO hat jetzt natürlich ihre Luftabwehrsysteme aufgrund der Ukraine-Krise hochgefahren und hat sie in einer entsprechenden Anordnung quasi aufgeteilt. Aber nicht so, dass natürlich auch hier lückenlos sofort aktiv gehandelt werden kann. Es gibt also diese Kombination zwischen quasi Radarsystemen zur Aufklärung und Wirkmitteln, ob das jetzt quasi eine Fliegerabwehrbatterie ist oder auch ein Kampfflugzeug, das theoretisch auch in der Lage ist, einen Abschuss durchzuführen. Mhm. Was der Vorfall natürlich sehr gut zeigt und was ja auch ein Thema ist in den letzten Tagen und Wochen, ist, dass es quasi hier zu einer engen Integration der einzelnen Staaten im Sinne eines gemeinsamen Luftabwehrschirms kommen muss. Und da ist ja auch bemerkenswert, dass auch Österreich jetzt gerade vor kurzem eingeladen worden ist. Die Frau Minister hat es ja angekündigt, also hier quasi teilnehmen zu dürfen. Und das zeigt also sehr gut, wie wichtig das ist, also hier vor allem was das Lagebild betrifft und mögliche Abwehrmaßnahmen reagieren zu können. Weil wenn Sie wieder das Beispiel nehmen der Drohne, die in Kroatien abgestürzt ist, in Zagreb, stellen Sie sich vor, so ein System kommt also irgendwo im bebauten Gebiet herunter. Das System unterscheidet ja nicht, ob wir jetzt neutraler Staat sind oder nicht. Und das wäre natürlich prekär. Und da ist also alles, was eben quasi entsprechend entgegenwirken kann, nur zu unterstützen.
Also so ein Schutzschirm, wie er gerade auch diskutiert wird, wo auch Österreich dran teilnehmen könnte, der wäre feinmaschiger, oder wie kann man das beschreiben? Würde sowas eher nicht passieren?
Genau, Sie müssen das unterscheiden in verschiedene Ebenen. Es gibt also einerseits diese Aufklärungsebene, wo also durch Radarsensoren entsprechende Erkennung durchgeführt wird, vor allem im elektromagnetischen Feld. Es gibt aber natürlich auch noch zusätzliche Sensoren. Und dann die Wirkebene. Und die Wirkebene unterscheidet sich grob in kurze Distanzen, mittlere und hohe Distanzen. Eine hohe Distanz wäre zum Beispiel so, wie dieses System S-300 wirksam wird. Das heißt, das System kann gegen einfliegende Marschflugkörper in einer entsprechenden Distanz zeitgerecht wirksam werden. Mhm. Wirkmittel kurzer Reichweite, die dienen zum Beispiel zur Abwehr von Drohnen oder anderen Systemen, die man also quasi auf kurze Distanz bekämpfen kann. Und das Ganze muss natürlich in einem Verbund zusammen wirksam werden. Das heißt, da gibt es also entsprechende Kommunikation untereinander. Das muss sehr schnell gehen, damit man auch reagieren kann. Sie dürfen nicht vergessen, wenn so eine Rakete dann plötzlich falsch abbiegt, das geht ja alles in Sekunden, Minuten im Prinzip, und da muss dann rasch reagiert werden. Und dann entscheidet natürlich auch physikalisch die Nähe zum Objekt. Also das heißt, in diesem konkreten Fall, zum Beispiel in Polen, wäre es natürlich sicher gelungen, das System abzufangen, wenn eine Batterie in unmittelbarer Nähe stationiert war. Aber wir dürfen nicht vergessen, es sind ja ziemlich lange Grenzen. Sie können also nicht alles gleichzeitig in derselben Intensität schützen. Sie müssen also Schwergewichte bilden.
Mhm. Jetzt schauen wir kurz nach Russland. Dort wurde ja gleich relativ früh dementiert, dass die Rakete aus Russland gezündet worden ist. Beziehungsweise hat man gesagt, man hat gar keine Raketen, die so weit gehen. Das würde sich nicht ausgehen, nach Polen zu schießen. Das hat in mir aber eine Erinnerung geweckt an eine Drohung von Putin an einen atomaren Anschlag in Berlin zum Beispiel. Also dass man nach Europa eine Rakete schicken könnte. Hat Russland trotzdem Raketen, die bis nach Europa gehen könnten, bis nach Polen, rein theoretisch?
Natürlich, da kommt jetzt wieder an die einzelnen, wieder auf die einzelnen Fähigkeiten an, die quasi Russland hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel die strategische Abschreckung als solches nehmen, so ist es natürlich klar, dass quasi eine Interkontinentalrakete, die mit Atomsprengköpfen bewaffnet werden kann, einen viel höheren und weiteren Flugweg zurücklegen kann. Also mit diesen Systemen wäre Russland in der Lage, sehr wohl auch weitreichende Angriffe durchzuführen. Mhm. Das Zweite ist, wir dürfen nicht vergessen, dass manche Systeme gestartet werden von Trägersystemen, also zum Beispiel von Flugzeugen. Wir wissen also, dass zum Beispiel bei den Angriffen in der Ukraine es immer dazu kommt, dass russische Bomber, Kampfflugzeuge im belarussischen Luftraum, Raketen starten, die dann quasi Ziele in der Ukraine angreifen. Mhm. Natürlich könnte es auch theoretisch sein, dass aus dem belarussischen Luftraum heraus ein Angriff Richtung Westen erfolgt. Das heißt, wir haben also auch hier eine Möglichkeit. Und dürfen Sie nicht vergessen, auch seegestützte Systeme, also zum Beispiel U-Boote oder Kampfschiffe, die zum Beispiel sich auf den Weltmeeren befinden könnten und von dort Systeme starten. Das sind natürlich alles Möglichkeiten, die Russland hier quasi zur Anwendung bringen kann. Auch in einer unterstützlichen Bewaffnung. Also das muss nicht unbedingt sofort die Atomrakete sein, sondern kann es auch eine Rakete sein mit einem entsprechenden konventionellen Sprengkopf. Mhm. Klar ist natürlich, dass ein derartiger Einsatz sofort zu einer Eskalation führen würde. Und aus jetziger Sicht ist es auch nicht das strategische Ziel Russlands im Moment, derartige Dinge zu tun, weil sie ja momentan vor allem beschäftigt sind damit, in der Ukraine quasi ihre Ziele zu erreichen. Und darum darf also nicht vergessen werden, und das geht jetzt leider in der Berichterstattung natürlich völlig unter, diese Eskalation, die wir gestern wieder gesehen haben, dieser massive Einsatz von Marschflugkörpern, ballistischen Raketen und Drohnen, der natürlich genau auf dieser strategischen Ebene den Russen hilft, quasi hier die kritische Infrastruktur der Ukraine anzugreifen und sie weiter abzunützen. Das heißt, das Paradoxe ist, dass wir zwar auf dem Gefechtsfeld taktisch operative Erfolge der Ukraine haben, denken wir an die Offensiven bei Kharkiv oder auch jetzt vor kurzem bei Kherson, aber diese strategische Abnutzung durch die Russen bis jetzt immer noch stattfindet und auch tatsächlich der im Moment einzige Hebel ist, über den Russland kurz- und mittelfristig tatsächlich Wirkung in der Ukraine erzielen kann. Mhm.
Dann reden wir gleich drüber, über die große, großflächige Bombardierung, die gestern stattgefunden hat, vor allem auf die ukrainische Infrastruktur von Russland. Wie ist da der aktuelle Stand der Dinge? Wissen Sie das zufälligerweise? Wie groß, wie viel der Infrastruktur zerstört ist im Moment?
Ja, dazu müssen wir jetzt wieder ganz kurz in die Konfliktgeschichte gehen. Wir haben also gesehen, dass am Beginn des Konflikts Russland versucht hat, in den ersten Stunden, in den ersten Tagen durch Angriffe auf entsprechende strategische Ziele der Ukraine Entscheidung herbeizuführen. Da wurden also damals bereits sehr viele ortsfeste Fliegerabwehrsysteme der Ukraine zerstört, gerade zum Beispiel diese S-300-Systeme. Die Ukraine hat reagiert und konnte damals durch Beweglichkeit einige dieser Systeme verlagern, die bis heute quasi den Schutz von Objekten sicherstellen, wie zum Beispiel auch der Einsatz von dieser S-300, von dem wir gestern gehört haben. In weiterer Folge hat Russland dann begonnen, quasi vor allem militärische Einrichtungen anzugreifen, Nachschublager, Munitionsdepots, Verkehrsknotenpunkte gepaart mit vereinzelten auch Terrorangriffen, wo so Raketen dann mitten in Städten gelandet sind. Was passiert ist, dass mit dem zunehmenden Misserfolg der Russen, also auch aufgrund des Umstandes, dass man im Sommer nicht das Ergebnis erreicht hat, was man sich gewünscht hat, nämlich diese Entscheidungsschlacht in Donbass, die Russen gezwungen waren, immer radikalere Methoden anzuwenden. Und da hat es also quasi dann Ende September, Anfang Oktober einen entscheidenden Schwenk gegeben, nämlich dem Schwenk, dass Russland begonnen hat, die kritische Infrastruktur des Landes anzugreifen. Und kritische Infrastruktur bedeutet vor allem Energieversorgung. Sie dürfen nicht vergessen, die Energieversorgung ist wie in jedem modernen Land im Prinzip das zentrale Nervensystem, das den Körper es überhaupt möglich macht zu überleben. Das heißt, wir haben also hier natürlich die zentrale Versorgung durch Strom und Energie, die natürlich gerade auch in den witterungsbedingten Herausforderungen des Winters besonders wichtig ist, weil Energie bedeutet Wärme, bedeutet im Prinzip die Voraussetzungen zu haben, quasi auch den Winter zu überleben. Und Russland hat also hier begonnen, im Oktober massiv eine Welle nach der anderen gegen die kritische Infrastruktur einzusetzen. Und wir haben also hier ganz klar gesehen, dass die Fliegerabwehr der Ukraine nicht ausreichend ist, um diesen Angriffen etwas entgegenzusetzen. Und es ist dann dazu gekommen, dass in diesen wiederholten Angriffen die kritische Infrastruktur schwer beschädigt worden ist. Also man sagt da, und ich zitiere hier Präsident Zelensky, zwischen 50% und 60% ist also hier bereits nachhaltig beschädigt. Und zwar von den 330 KVA-Anlagen quasi des Energienetzes. Mhm. Das zentrale Nervensystem sind vor allem die 750 KVA-Leitungen, also die Leitungen, die vor allem von den Kraftwerken wegführen. Die Ukraine hat hier Atomkraftwerke, sie hat kalorische Kraftwerke, aber auch Wasserkraftwerke. Und die versorgen natürlich im Prinzip die Peripherie, die Städte, das Land mit Strom. Sie müssen sich das vorstellen wie Autobahnen, auf denen der Strom quasi hinkommt, wo er also ankommen soll und wo er dann wieder weiter über Umspannwerke verteilt wird, wie auf Bundesstraßen oder Landesstraßen bis zum Bedarfsträger.
Ja.
Und dieses Netz, quasi dieses zentrale Versorgungsnetz, das wird sukzessive zerstört. Und die Ukraine versucht verzweifelt, das zu verhindern, weil natürlich, wenn diese Netze nicht mehr funktionieren, sie nicht in der Lage ist, die Bevölkerung ausreichend zu versorgen. Und Sie haben das schon gesehen, dass einerseits der Präsident dazu aufgerufen hat, dass also die Geflüchteten nicht in die Ukraine zurückkehren sollen, weil sie zusätzlich eine Belastung darstellen sollten. Und es wird ernsthaft überlegt, sogar den Großraum Kiew zu evakuieren, im Hinblick darauf, dass man vermutet, dass es leichter ist, die Bevölkerung in der Peripherie durch den Winter zu bringen, als in der Großstadt selbst.
Und wenn Sie eben sagen, nachhaltig beschädigt, dann bedeutet das auch nicht, dass sich das in den nächsten Monaten oder in den nächsten Jahren vielleicht sogar wieder aufbauen lässt? Wie langfristig, wie nachhaltig ist da diese Beschädigung?
Ja, das ist das Fatale daran. Weil wenn man sich die kritische Infrastruktur anschaut, vor allem die Infrastruktur der Stromversorgung, so gibt es hier verschiedene Knotenpunkte. Diese Knotenpunkte sind zum Beispiel Umspannwerke oder Werke, wo quasi von Hochspannung auf Mittel- oder Niederspannung heruntertransferiert wird. Und das machen sogenannte Transformatoren. Diese Transformatoren sind also große Gerätschaften, die also auch in der Produktion eine lange, lange Vorlaufzeit brauchen. Das heißt, sie können einen 750 kVA-Transformer nicht einfach von der Stange kaufen, sondern das braucht so Monate, bis also der gefertigt wird. Das ist eine Spezialanfertigung, dann gibt es die Anlieferung und so weiter und so fort. Das heißt, jeder zerstörte Transformator ist natürlich ein massiver Verlust, weil die Ukraine nur mehr sehr eingeschränkte Reserven hat. Man versucht dann quasi über Umleitungen sicherzustellen, dass das System noch funktioniert. Sie müssen sich das vorstellen, wie wenn quasi das menschliche Gehirn, das einen Schlaganfall erleidet, neue Nervenbahnen sich sucht, um trotzdem Funktion einer Bewegung auszuführen. Aber irgendwann ist entweder die Kapazität ausgeschöpft oder man braucht quasi richtigen Ersatz. Und das ist das Problem, dass diese Transformatoren einfach sehr schwer zu bekommen sind, auch aus den Messen nicht mehr einfach geliefert werden können. Und das ist die große Herausforderung, die es natürlich hier zu berücksichtigen gibt.
So ein Transformator dürfte auch beschossen worden sein, der die Stromzufuhr zur Druzhba-Pipeline, also mit Strom versorgt, habe ich beziehungsweise Medienberichten entnommen. Da wollte ich Sie auch fragen, ob Sie dazu mehr wissen. Denn es heißt ja jetzt auch, dass Ungarn deswegen zum Beispiel große Probleme hat und die russische Rohölzufuhr nach Ungarn eingeschränkt ist.
Genau, hier muss man natürlich wieder berücksichtigen, dass der Krieg vor allem auch im Informationsraum geführt wird.
Ja.
Das heißt, Ereignisse, die stattfinden, werden natürlich vom jeweiligen Verursacher in der Art und Weise präsentiert, als dass es in sein Bild passt. Ja, denken wir an die Nord Stream 1 und 2 Sprengungen, denken wir an die Vorfälle bei Saporoschia. Auch hier ist natürlich zu berücksichtigen, dass im Wesentlichen gerade in der Infrastruktur es darum geht, Stromversorgung zur Verfügung zu stellen oder nicht. Wir haben das schon gesehen beim Kernkraftwerk Saporoschia mit 6 Reaktoren, das größte Kernkraftwerk der Ukraine. Und da ist immer wieder natürlich für absolut Sorge verursachend der Umstand, dass also quasi Transformatoren getroffen werden oder dass die Spannung ausfällt oder quasi die Stromversorgung ausfällt. So wie das jetzt auch das Thema war bei der Druzhba oder, das haben die meisten gar nicht mitbekommen, beim Rückzug der Russen aus Cherson wurden dort 2 große zentrale Transformatoren zerstört, 2 Umspannwerke, die dazu geführt haben, dass Cherson zwar jetzt in ukrainischer Hand ist, aber keine Stromversorgung hat, weil die Russen nach der Taktik der verbrannten Erde vorgehen, diese zerstört haben. Wir sehen also, dass es auch hier kritische Infrastruktur eine sehr große Rolle spielt.
Aber eben bei der Druzhba-Pipeline, da gab es dann eben auch kurzzeitig den Vorwurf, die Ukraine hätte diesen Transformator kaputt gemacht, um die Stromzufuhr abzustellen und sich den Strom zu sichern, der ja gerade sehr begrenzt ist.
Also diese Vorwürfe, die man sich gegenseitig zuschiebt, sind seit Beginn des Krieges Begleiter. Ja. Wir haben das also gerade auch gesehen am Beispiel von Saporoschia, wo ja beide Seiten sich vorwerfen, das Kraftwerk zu beschießen und für eine Eskalation verantwortlich zu sein.
Ja.
Tatsächlich auflösen lässt sich das nur, wenn man wirklich vor Ort sich ansieht, erstens die Geschosse selber, also forensisch untersucht, woher kann dieses Geschoss gekommen sein. Das inkludiert auch die Schussbahn, der Raum, wo dieses Abfeuern quasi passiert ist, in welcher Hand befindet sich das und so weiter und so fort. Dazu bräuchte man also wirklich eine unabhängige Untersuchung, um das auch nachhaltig aufklären zu können.
Das
ist natürlich in dieser Zeit kaum möglich und damit ist quasi dem Kampf im Informationsraum Tür und Tor offen, weil natürlich jeder sich quasi das Ergebnis sucht, das ihm am liebsten quasi zusteht oder dass er meint, das Logischste sein zu sein.
Ja, und diese Untersuchung läuft ja auch gerade noch über die Abfangrakete, die jetzt in Polen gelandet
ist. Genau, richtig.
Ja.
Auch dort hat man also Forensiker hingeschickt, die jetzt quasi diese Teile bergen. Da gab es eben, wie gesagt, schon sehr früh, in den ersten Stunden danach, Bilder. Wenn wir davon ausgehen, dass diese Bilder tatsächlich vom Ort sind, dann konnte man anhand dieser Bilder erkennen, dass es tatsächlich S-300-Teile waren. So hat sich das auch in den Stunden danach dann dargestellt. Aber hier ist natürlich immer wichtig, die unabhängige Untersuchung, die durchzuführen wäre. Und genau da ist das Problem, weil natürlich beide Seiten so verhärtet sind, dass keine Seite der anderen zugesteht, eine unabhängige Untersuchung durchführen zu können oder zu wollen. Und das ist natürlich das, was also zunehmend zu dieser Eskalation führt. Und die große Frage im Raum steht, ob nicht dieser Konflikt dann auch überregional werden könnte, wenn sich diese Ereignisse häufen.
Genau, das wäre jetzt dann meine Abschlussfrage. Inwiefern könnte diese Eskalation jetzt wirklich zu einer offenen Konfrontation zwischen NATO und Russland führen?
Ja, da muss man auch wieder zurückgehen in die letzten Wochen. Und da hat man ja gesehen, dass also nach der Zerstörung von Nord Stream 1 und 2 es bereits einige andere Ereignisse gegeben hat, die uns zu denken geben sollten. Das war also einerseits die Sabotage auf Anlagen der Deutschen Bahn in Norddeutschland. Der Umstand, dass die Insel Bornholm plötzlich unter Strom war oder die unterbrochene Leitung zwischen Polen und Schweden oder auch die offensichtlichen Angriffe auf unterseeische Kabel im Mittelmeerraum oder auch im Atlantik. Das waren also ganz klare Indikatoren dafür, dass also eine Seite hier mit hoher Wahrscheinlichkeit Russland auch kommuniziert oder zeigt, dass quasi, wenn es seine Kriegsziele nicht erreicht, es bereit wäre, weiter zu eskalieren. Die entsprechende Antwort war natürlich bei Fuß, also wo es auch Amerika gesagt hat, es ist also nicht tolerierbar, dass es jetzt zu derartigen Angriffen kommt. Auch in Europa hat man darauf reagiert. Denken Sie daran, dass zum Beispiel in Norwegen die Streitkräfte mit 31. Oktober in Alarmbereitschaft gesetzt worden sind, weil Norwegen eine ganz wichtige Rolle hat, weil Norwegen im Prinzip für viele europäische Länder die Hoffnung ist, im Hinblick darauf, dass quasi die Gasengpässe, die durch den Lieferausfall Russlands passieren, durch Norwegen kompensiert werden kann. Und da ist es natürlich besonders wichtig, dort die kritische Infrastruktur oder die Lieferung nach Europa weiter möglich zu machen. Und jetzt auch dieses Ereignis mit der S-300 oder vorher das genannte Beispiel der Drohne zeigt, dass dieser Konflikt im Verlauf sich nicht beruhigt, sondern eher immer eskaliert und zunehmend auch einen überregionalen Charakter bekommt. Den hat der Konflikt ja schon bekommen durch den Umstand, dass wir auch Teil eines Wirtschaftskrieges sind, der zwischen also beiden Kontrahenten als solches tobt, also dem Westen und der Ukraine auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite, mit den Staaten natürlich im Hintergrund, wie die USA, China oder auch Indien.
Ja, aber eine offene Konfrontation, wie wahrscheinlich ist die zwischen NATO und Russland?
Nun, ich denke, man hat aus dem Kalten Krieg gelernt, hat erkannt, dass jede derartige direkte Eskalation absolut eine verheerende Auswirkung hat. Das heißt, man hat also versucht, trotz alledem auch in der Zeit des Kalten Krieges in der Sowjetunion, Konfrontation mit den USA, immer Mechanismen zu schaffen, um das quasi gering zu halten. Das heißt, wir sehen also einerseits quasi einen Kampf im Informationsraum, wo es also auch darum geht, quasi Angst auszulösen. Denken Sie zum Beispiel an Atomwaffenübungen, die angekündigt werden, an Drohungen einer schmutzigen Bombe und anderes. Das ist das eine. Aber andererseits können wir davon ausgehen, dass es immer Kommunikationswege gibt, wo man also versucht, Dinge rasch einzufangen und zu klären. So kann es auch sicher gelingen, möglichst eine derartige Eskalation zu vermeiden. Also wie Sie auch gesehen haben, am Beispiel dieser S-300-Rakete, nach einigen Stunden war im Prinzip klar, dass es also kein absichtlicher Angriff war, wenn ein Versehen oder jetzt im konkreten Fall sogar der Fehlkurs einer ukrainischen Rakete, und man hat im Prinzip dann wieder die Gemüter beruhigen können. Aber das Problem ist natürlich, dass die Kriegsgeschichte auch immer wieder gezeigt hat, dass plötzlich Eskalationen stattfinden können, die dann zu einer weiteren Eskalation führen. Darum sind ja auch alle Parteien aufgerufen, so besonnen zu sein, dass es eben jetzt nicht es zu diesem Funken kommt, der quasi dann zu dem Flächenbrand führt.
Mhm. Herr Reisner, vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Das war ein Interview, das meine Kollegin Caroline Ferstl mit Oberst Markus Reisner geführt hat. Mehr zu dem Thema und was es sonst noch so zu wissen gibt, könnt ihr wie immer auf kurier.at nachlesen. Damit verabschieden wir uns für heute. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mehr Podcasts gibt es für euch unter www.kurier.at/podcasts. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Feierabend und hört doch auch morgen wieder rein.